Diese Woche waren wir in Fresno, California. Die Tour über die Westküste Amerikas geht weiter von AEW. Und wir besprechen heute AEW Dynamite und AEW Rampage, wie gewohnt. Allerdings, tragischerweise, ja, werden wir auch über einen Wrestler reden, der uns leider verlassen hat unter der Woche. Über Jay Briscoe natürlich. Und wir werden unsere kleinen Gedanken dazu natürlich noch kundtun und einfach so, vor allem bei mir, meine Erinnerung mit Jay Briscoe werde ich da nochmal beleuchten. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Lead Hour. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Ja, wir sind wieder am Start. Diese Woche AEW Dynamite, AEW Rampage aus Fresno, California. Und ich mache es natürlich wieder. Ich bin der Julian mit mir dabei. Diese Woche ist der Stefan. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Bei uns ist es gerade 11, Viertel nach 11. Also für uns vielleicht auch eine etwas ungewohnte Zeit zum Aufnehmen. Natürlich wieder aus der schönsten Stadt Deutschland, aus Köln. Und ja, wie du es gerade auch schon eben gesagt hast, die vergangene Woche ist natürlich von einer großen News überschattet worden, nämlich von dem selbstverständlich viel zu frühen Ableben von Jay Briscoe.
Ja, absolut. Ich wollte gerade noch einen Kommentar loslassen zu deinem, weil du ja wieder gesagt hast, schönste Stadt Deutschlands. Das lasse ich diese Woche mal gelten, weil die haben gestern 7-1 gewonnen.
Ja, also jeder Bremen. Kölner, der ja gerade noch zuhört, ihr habt wenigstens einen Grund zum Jubeln diese Woche.
Genau. Du hast es angesprochen, ich auch schon im Cold Open. Ja, der gute Jay Briscoe natürlich ist leider tödlich verunglückt bei einem Autounfall am Dienstag letzter Woche, also so ziemlich eine Woche, bevor ihr das hier hört. Ihr werdet es vielleicht alle mitbekommen haben, gehe ich mal von aus. Es war ja komplett, er hat die ganze Wrestling-Welt natürlich erschüttert und 38 Jahre ist er geworden. Hinterlässt quasi seine Frau und zwei Töchter, ne? Und ich glaube sogar noch seinen Sohn. Und die zwei Mädels waren da auch mit dabei, die sind auch noch im Krankenhaus und so weiter. Also eine ganz tragische Sache auch für die ganze Ortschaft dort, weil Jay Briscoe halt auch eine sehr bekannte Figur war dort, ne? Der hat da sehr, sehr viel mitgeholfen in dem ganzen County und dem ganzen, in der Stadt oder dem Ort da, wo die herkommen. Ist ja in, ich glaube, wie hieß denn der Ort nochmal? Auf jeden Fall in Delaware, und da ist ja auch ihre Farm und so weiter, die Briscoe Farm in Sandy Fork, also diese ganze Community
dort. Der Ort ist
dort,
Laurel, ne? Wenn ich dich kurz unterbrechen darf.
Wie nochmal?
Laurel.
Laurel, genau. Du warst irgendwie bei Label, aber das war ja wieder was anderes. Einfach eine tragische Sache. Und ja, ich muss dazu sagen, wie gesagt, bin Mittwoch morgens aufgewacht und habe das halt mitbekommen und ja, natürlich komplett geschockt gewesen. Was will man dazu genau sagen? Es ist einfach blöd, dass jemand mit 38 Jahren da einfach mal jetzt komplett weg ist, und jemand, der auch schon so lange jetzt auch, ich sag mal, vor allem die Wrestling-Fans begleitet hat, gerade die seit Anfang an Ring of Honor schauen, das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre, ne? Die haben das Ding ja gerockt als Tag-Team seit der ersten Show, der allerersten Show 2002, im Februar damals, und es ist einfach nur tragisch sowas. Und ja, Jay, zweifacher Ring of Honor World Champion, 13-facher Tag Team Champion, hatte letztes Jahr nochmal eine absolute Mega-Fehde gehabt mit seinem Bruder Mark Briscoe gegen FTA, wie wir alle mitbekommen haben, hoffentlich auch. Und ein super Worker, super Promo. Und wie man lesen konnte, auch auf Twitter, einfach klasse Familienmensch soll er auch gewesen sein. Also ja, das ist immer das Wichtigste, ne? Familie geht immer vor. Und ja, ich meine, das ist einfach ein Vorbild, was das angeht. Und ich bin froh, ganz ehrlich, dass ich dieses Tag-Team, die Briscoes, 7 Jahre lang live miterleben durfte. Stefan, du hast ja jetzt nicht so den Mega-Bezug zu den Briscoes, ne, weil du halt ja die erst so relativ aktuell mitbekommen hast. Und ja, deswegen, ich werde dich jetzt nicht ausfragen über die Briscoes, ne, weil du halt nicht so viel gesehen hast, aber ich muss sagen, ich hatte echt viele tolle Erinnerungen. Gerade die Matches gegen die Young Bucks natürlich, gegen FDA letztes Jahr. Jay Briscoes Singles Run auch mit Matches gegen Adam Cole, gegen Kevin Steen. Einfach tolle, tolle Sachen. Auch von früher natürlich noch die Matches, ja, die Tag Team Matches, die sie hatten, gegen die Kings of Wrestling, gegen Steen Errico. Also bei Ring of Honor natürlich. Sie waren bei Noah, sie waren bei New Japan. Sie waren gefühlt überall außer AEW, weil sie halt nicht durften. Oder halt bei WWE. Das ist halt so das Ding. Ich denke, deswegen hat Stefan auch nicht so viel gesehen von ihnen.
Ja, also du hast es gerade schon richtig gesagt. Ich war jetzt nie der große Indie-Fan, nenne ich es mal. Ich habe auch Ring of Honor nie groß verfolgt. Aber allein schon die Tatsache, dass sich ja gefühlt auch jeder Wrestler, jede Person aus dem Wrestling-Business und alle großen Companies dazu auf Twitter geäußert haben. Es wurde ja sogar dann auch noch in der Nacht beispielsweise bei NXT erwähnt, wo ich schon dachte, also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht erwähnt wird, weil ja diese Forbidden Door ja dann doch noch zwischen, also jetzt AEW-Ring of Honor und WWE noch ziemlich geschlossen ist. Und da merkt man auch einfach, was das dann auch für eine Persönlichkeit war, wenn das jemand war, den, also dessen Namen oder der Namen von den beiden Brüdern den allermeisten Wrestling-Fans bekannt war, ohne dass sie jemals diese absolute Mainstream-Bühne betreten haben. Einer der letzten großen Wrestler, eher als Einzelner, oder auch letzten großen Tag-Teams, die nie auch damals diesen Schritt zur WWE gegangen sind, auch wenn sie angeblich das Angebot damals hatten und auch da immer, ja, ich nenne es jetzt einfach mal standhaft geblieben sind. Und ich glaube, daran merkt man auch nochmal gut, wie groß einfach diese Tragweite, dieser Stellenwert von den beiden und auch von ihm halt dann im Einzelnen war, dass das so erschütternd einfach für dieses ganze Business ist. Dazu kommt ja dann auch noch, dass eine Sache, die dann auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, tragischerweise ist vielleicht das falsche Wort, auch bei diesem Autounfall ist ja sogar nicht nur er gestorben, sondern auch die Fahrerin des anderen Autos. Und das ist einfach, es reißt halt einen so komplett aus jedem Zusammenhang, also aus dem eigenen Bezug zum Leben irgendwie mal kurz raus, weil man weiß, 38 ist wahnsinnig jung und wie schnell das dann doch zu Ende sein kann. Deswegen, ich glaube, mir fehlen da einfach gerade so ein bisschen die richtigen Worte, das dann irgendwie gut zu beschreiben. Ich glaube, man ehrt ihn vielleicht am besten damit, wenn man sich vielleicht auch nochmal seine größten Matches auch anguckt. Ich meine, ich habe, wie du auch gerade schon gesagt hast, nicht so viel immer von ihm mitbekommen, habe jetzt auch mal im Verlauf der vergangenen Woche mir ein paar Sachen angeschaut, auch, also komplette Matches, 4, 5 verschiedene, und da hat schon wirklich jemand die große Bühne verlassen, der wahnsinnig talentiert war, und ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, es ist einfach eine absolute Tragik.
Ja, absolut. Es wurde auch eine Tribute-Show aufgezeichnet nach AEW Dynamite und Rampage, also am Mittwoch dann. Es wird dann auch irgendwann die nächsten Tage, Wochen auf YouTube rauskommen und auf Honor Club. Für alle zugänglich natürlich, ist ja klar. Denn, und das muss ich echt sagen, da war ich echt angepisst gewesen, die guten, ich weiß nicht, wie sie genau heißen, Warner Media, Warner Bros. Discovery oder wie auch immer, die Plattform, auf der AEW halt mal TV ausstrahlen darf, die wollte das nicht, dass die eine Tribute-Show machen über den, weil der halt, ja, weil die das nicht wollen, dass der im TV präsentiert wird. Wegen dem Tweet von vor 10 Jahren, das muss man sich mal überlegen, ne? Sowas ist einfach nur, ich meine, ich kann es verstehen, dass sie den nicht dort performen lassen wollten irgendwo, weil, ja gut, okay, ist halt ihre Agenda, mein Gott, aber ey, der Typ ist gestorben, ne, das, also wirklich, das, der ist so, wird so respektiert in der ganzen Wrestling-Welt, und dass die da nicht mal die Eier dazu haben, ne, das ist echt, oder überhaupt, dass sie die Eier haben, das nicht zu machen, dass sie das AEW verbieten, das ist schon. Es musste erstmal haben, ohne schlechtes Gewissen zu haben irgendwie, ne? Das ist schon heftig. Da war ich auch ein bisschen angepisst, als ich das gehört habe. Ja. Aber sie haben eine gemacht, ja? Du weißt was.
Ja, vor allem war einfach, weil das Wrestling-Business und damit auch AEW jetzt auch nicht so 100% bekannt dafür ist, immer nur lupenreine Persönlichkeiten hervorzubringen. Also ist jetzt nicht so, als wenn schon einige Leute auch des AEW-Rosters, aber auch von allen anderen Personen wahrscheinlich, die auf dem Sender irgendwie laufen, noch nie irgendwie einen Tweet oder sonstige Aussagen von sich gegeben haben, die man vielleicht ja vom Inhalt her anzweifeln könnte oder so. Also, wie du gerade schon gesagt hast, dass man in dem Moment dann ja doch noch irgendwie im negativen Sinne die Eier hat, das nicht auszustrahlen und sich dagegen zu weigern, wenn jemand in dem Alter auf so tragische Weise verstirbt. Boah, also dass man da vielleicht nicht irgendwie größer sein kann oder einfach die Größe zeigen kann, das einfach trotzdem auszustrahlen, selbst wenn du, wie du gerade gesagt hast, das gegen die eigene Agenda von der Persönlichkeit geht. Aber, come on.
Ja, vor allem, erstens, der Tweet ist 10 Jahre her. Zweitens, der ist ja auch älter, der wird gelernt haben, und wie ich das auch so gelesen habe, das hat er auch, also so ist es ja nicht. Ich meine, klar, niemand würde den Tweet schönreden wollen, auf keinen Fall. Nur es geht darum, es ist ein Tweet, es ist kein Akt von Gewalt oder so, weißt du. Aber dann die Show danach, nach Dynamite, da gab es das Debüt von dieser Slapfight-Show oder wie die heißt, da die promotet einer, der hat tatsächlich eine Gewalttat erst vor kurzem committed, also auf Deutsch, eine Gewalttat veranstaltet, wie auch immer, ne? Das ist halt, und der darf dann halt im TV sein, weißt du, das sind so Dinge, das ist halt irgendwo eine Doppelmoral, so ein Double Standard, das kann ich irgendwie nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Naja gut, lassen wir das mal.
Bei einer vollständiger Weise, falls jemand nicht weiß, um welchen Tweet es sich handelt von vor 10 Jahren. Ich meine, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das war ja irgendwas gegen die Heirat von Homosexuellen oder so. Ja, also das war ja das Thema davon. Ich will das jetzt auch gar nicht groß thematisieren, aber damit vielleicht jeder ungefähr weiß, worum es geht und welchen Ausmaß einfach dieser Tweet dann damals hatte, ist natürlich nicht schön, das zu lesen oder zu hören. Und wie du gesagt hast, eine Person kann auch daran irgendwie wachsen und ist jetzt nicht so, als wenn noch kein Wrestler jemals irgendwie einen Tweet abgelassen hat, der vielleicht inhaltlich ein bisschen fragwürdig war.
Ja, absolut. Aber es hat ihn halt die Chance gekostet, ne, in TV zu sein. Ich denke, da hättest du sie auch gesehen. Ich glaube, das war halt so der entscheidende Faktor, warum sie nie bei WWE waren, warum sie auch nicht bei AEW. Ja. Quasi im TV auftreten durften. Und das ist halt alles schade, aber trotzdem, ich meine, man muss einfach sagen, das ging mir auch damals so, das ist noch mein letztes Wort dazu jetzt, als ich angefangen habe, Indie-Wrestling zu verfolgen, ich wusste vorher schon, wer AJ Styles war, wer die Young Bucks waren und wer die Briscoes waren. Bevor ich überhaupt Indie-Wrestling geschaut habe. Und das ist einfach so ein, an was ich mich immer erinnere, was die schon für einen Namen hatten, außerhalb von WWE damals. Oder TNA. Das ist halt schon echt eine coole Sache. Diese 5 Leute, die kannte ich schon vom Namen her und hab die auch schon mal gesehen. Also ich sag jetzt mal auf dem Bild oder sowas, ne, auf Twitter. Bevor ich überhaupt Indie-Wrestling geschaut habe oder überhaupt Ring of Honor oder New Japan oder was auch immer. Und das ist einfach schon irgendwo ein Statement, was die schon geleistet haben in diesem Business. Und leider wird das jetzt... wurde das jetzt zerstört halt durch diesen Autounfall. Aber wie gesagt, es ist mal wieder ein Beweis dafür, ne? Es kann alles passieren, jederzeit. Jeder Tag könnte, ne, der letzte sein, das ist nun mal so. Ne? Und ja, wir sollten froh sein, dass wir, je länger wir leben dürfen halt auf dieser Welt, ne? Weil wir haben nur ein Leben und ja. Ich würde sagen, das dazu, zu Jay Briscoe, rest in peace auf jeden Fall an dieser Stelle. Hat uns sehr unterhalten, die letzten über 20 Jahre. Ja, kommen wir zu AEW Dynamite und AEW Rampage. AEW Dynamite, muss ich dazu sagen, aufgrund dieser News, was ja dann doch den ganzen Mittwoch dann hier bei uns in Deutschland, sage ich jetzt mal, durch Twitter ging, durch die ganze Wrestling-Welt. Ich muss dazu sagen, AEW Dynamite, auch wenn es keine Tribute-Show war, was in dem Falle schade war, aber auf der anderen Seite war es eine tolle Ablenkung, weil es war eine super, super Show. Und man durfte wieder lachen, man durfte wieder tolles Wrestling sehen. Das war wieder tolle Dynamite-Kost. Die letzten Wochen, also allgemein die letzten, ich glaube 5 Dynamites, die waren ja überragend, was Wrestling angeht. Ich glaube, da würdest du mir auch zustimmen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand jetzt besonders, diese Woche war sehr stark, davor die beiden Wochen auch. Also, was das angeht, hatten wir einen unfassbar guten Start ins Jahr 2023. Da war rein wrestlerisch wirklich fantastische Ausgaben bisher dabei.
Absolut. Und ja, wow. Ich weiß gar nicht, wo wir genau anfangen sollen. Tatsächlich. Das ist schwieriger. Es waren wirklich sehr, sehr gute Matches dabei. Aber ich würde sagen, mit was wir als erstes anfangen natürlich, bevor ich es vergesse, ist die Quizmania-Frage. Denn die haben wir ja wie jede Woche. Und ja, diese Woche ist die Frage, wann hat Top Flight als Tech-Team ihr erstes Match im TV gewonnen? Das ist die Frage. Wann hat Top Flight als Tech-Team ihr erstes Match im TV gewonnen? Ihr könnt gerne mitraten in den Kommentaren, im Forum, wie auch immer. Und am Ende des Podcasts, ja, werden wir das auflösen. Also, ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, Stefan wird mich erinnern.
Ja, garantiert.
So, okay. Ja, mit was starten wir? Ja, starten wir sogar mal mit Top Flight. Die haben gerestet gegen die Young Bucks diese Woche, oder letzte Woche besser gesagt. War auch ein mega Tag-Team-Match. Also, das war wirklich so, ich sage jetzt mal, die älteren Young Bucks gegen die jüngeren Young Bucks. Sind ja auch Brüder. Also man hat echt so die Generation, ich hätte es halt nie gedacht früher, als ich die Hardys gesehen habe, dass es nochmal solche Generationen gibt an Brüderteams, aber ich meine, die Young Bucks sind ja die zweite Generation der Hardys und jetzt hast du Top Flight, die sind die zweite Generation der Young Bucks. Das ist halt, ich finde das mega cool, Dante und Nick Jackson, die mit ihren Flips da alles raushauen. Matt
und Dante und Nick Jackson hast du aber gerade, glaube ich, die beiden Brüderpaare einmal kurz durcheinander gebracht.
Nee, Dante und Nick Jackson, also die beiden jüngeren Brüder.
Ach so, meinst du?
Ja, genau.
Ja, okay, dann wollte ich dich nicht unterbrechen.
Genau, die mit ihren Flips da ja ihre ganze Sache machen. Dann hast du noch Matt und Darius, die Älteren, die das Match so zusammenhalten, die dem Ganzen halt ihre Fülle geben und ja, ich fand das überragend. Ich wusste auch vorher schon, ich habe damit gerechnet, dass Top Flight hier gewinnt, weil die haben ja die Trios Royale, ich will es jetzt nicht genau sagen, weil die hatte so einen langen Namen, aber diese Trios Royale haben sie gewonnen mit AR Fox, ich glaube, so in den Weihnachtsferien war das.
Und ich glaube, war das nicht sogar schon irgendwann November sogar?
Nee, das war vor einem Monat ungefähr.
Okay.
Ja, ich weiß nicht genau, welche Woche, aber eine der letzten beiden Wochen im Jahr. Und ja, wo war ich jetzt? Genau, da werden sie hier gewinnen und dann wahrscheinlich ein Trios-Title-Match haben gegen die Elite natürlich. Und ich glaube, das wird auch überragend. Wird bestimmt auch die nächsten Wochen kommen. Und ja, sie durften hier gewinnen via Roll-Up. Das war ein sehr, sehr auch cooles Finish irgendwie. Die Crowd hat's mega gefeiert, die ist mega abgegangen. Es war jetzt nicht ausgeschlossen, dass die gewinnen, aber trotzdem war es irgendwo ein Upset und eine Überraschung, weil die Young Bucks verlieren nicht sehr, sehr oft. Und ich hoffe, dass auch wenn es danach, ich sag jetzt mal, nur ein Trios-Match gibt, ich hoffe, dass die dann auch von diesem Sieg profitieren können. Dass man, wie bei Ricky Starks und MJF, dass man dann halt weitermacht, wie jetzt ja mit Ricky Starks und Chris Jericho, dass man die trotzdem auf diesem Level hält, dass die vielleicht auch irgendwann um die Tag-Team-Titles antreten können, weil ich finde, ein Sieg über die Young Bucks sollte nicht irgendwie unter dem Radar verschwinden. Ne?
Ja, ich glaube, es ist auch witzigerweise auch ungefähr das, was wir auch vor zwei Wochen ja auch schon gesagt hatten, nämlich, dass einfach jetzt diese Spots in der Tag-Team-Division gerade einfach frei geworden sind im Verlauf der letzten Wochen und Monate und ist jetzt gerade irgendwie interessant zu sehen, dass das Top-Flight einfach gerade auf dem Weg zumindest ist, einen dieser Spots dann auch zu bekommen, weil der Sieg war schon für mich so ein mittelgroßer Upset. Also ich hätte jetzt auch vor dem Match nicht ausgeschlossen oder gesagt, ja okay, das wird einfach nur ein Sieg für die Young Bucks, sondern ich habe schon gedacht, oh, da könnte ja was gehen. Aber dass sie es dann wirklich holen und dass es ja am Ende dann ja auch wirklich ein cleaner Sieg war, also ohne Eingriff oder sonst irgendwas, ist schon eine starke Leistung. Also vor allem die Young Bucks sind ja auch mittlerweile auf so einem Level, denen tut die Niederlage nicht weh, die sind Trios-Champion, das kann denen ziemlich egal sein, aber für Top Flight ist das, glaube ich, schon wirklich eine große Sache. Und ja, du hast es gerade schon richtig gesagt, ich glaube und ich hoffe, dass das halt jetzt auch nicht unter den Teppich gekehrt wird, weil sonst hätte man das Match auch einfach bei Rampage oder so bringen können. Aber ein Dynamite-Sieg gegen die Young Bucks, das heißt eigentlich schon relativ viel. Also selbst wenn es jetzt kurzfristig nicht mal richtig genutzt wird, dass es einen langfristigen großen Plan mit den beiden gibt, glaube ich, zeigt dieses Match schon ganz gut.
Ja, absolut. Vor allem, sie haben ja auch Zeit bekommen. Ne? Man muss ja auch sagen, die Qualität des Matches, das hat es schon in sich gehabt. Ich hatte so viel Spaß. Ja, mir war das relativ egal, wer gewinnt, logischerweise, aber einfach so vom Booking und wenn man sich so überlegt, was die letzten Wochen passiert ist mit Top Flight und weil da haben sie ja oft verloren gegen den Blackpool Combat Club. Auch relativ knapp, aber trotzdem haben sie verloren am Ende und da dachte ich mir, ja gut, die werden schon jetzt mal einen Sieg bekommen. Und ja, ich glaube, das war ja auch eins der ersten Matches, was sie hatten, AEW gegen die Young Bucks. Und jetzt kriegen sie ja das Rematch und gewinnen. Und ja, sie stehen damit im Jahr 2023 schon mal 1-0. Also im Tag-Team, das ist schon mal richtig nice. Und die Young Bucks stehen 0-1. Also das ist schon mal eine Sache. Ich meine, die Ratings werden ja da, oder nicht Ratings, Rankings, also diese Match-Rekorde, die werden ja da immer zurückgesetzt am Anfang des Jahres. Und ja, finde ich eigentlich echt ganz nice. Ich hoffe, man macht was draus. Ich kann mir vorstellen, dass die dieses Jahr die Tag-Team-Titles gewinnen können, weil sie immer weiter overkommen. Und gerade durch solche Matches eben mit dem Blackpool Combat Club, mit den Young Bucks, ich hoffe, sie können das weiter so machen. Also ich hätte nichts gegen.
Ja, also ich bin eh ein sehr großer Fan von so Popcorn-Wrestling. Wenn ich schon sehe, dass ein Young Bucks-Match für eine normale Dynamite oder Rampage angekündigt ist, weiß ich eh schon, dass ich ein großes Highlight haben werde. Aber auch beispielsweise diese Powerbomb-Nosedive-Kombination von den Gebrüder Martin. Boah, das war, also da habe ich ja, das war schon relativ, ja nicht am Anfang, aber ich hätte mal gesagt, zur Mitte des Matches, da hätte ich ja schon den Pin fast gekauft, wenn da man nicht gesehen hätte, dass da noch, ich glaube, da Nick Jackson den Pin-Versuch unterbrochen hätte. Aber da habe ich schon gedacht, Junge. Also das schon, also mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Und das war ja nicht mal das beste Match des Abends, muss man dazu sagen, aber. Ja, das war schon sehr, 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 sehr cool.
Das stimmt. Ne? Ich wusste noch, wir kriegen noch Bandido gegen Danielson, wir kriegen noch Darby gegen Kushida. Da habe ich schon gedacht, oh. viel Glück, das Match zu toppen. Ja, überragendes Tag-Team-Match. War auch, glaube ich, mit das einzige, ja genau, es war auch das einzige Tag-Team-Match bei einer Dynamite. Ist auch sehr interessant. Wir hatten sehr viele Singles-Matches dieses Mal. Ja, unter anderem natürlich den Opener. Wir hatten Orange Cassidy gegen Jay Lethal und den All-Atlantic Title. Ja, war sehr unterhaltsam, aber für mich ein bisschen viel Overbooking. Das hat für mich schon sehr, ich sag jetzt mal, WWE-lastig gewirkt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, Sanjay möchte verhindern, dass er gefeuert wird. Das war so eine kleine Storyline, die hat man, glaube ich, bei der Road to auf YouTube hat man das irgendwie overgebracht, im TV irgendwie nicht so. Also ich kann mir vorstellen, wenn Leute im TV das geschaut haben, die werden nicht gewusst haben, was da der Hintergrund ist. Und ja, es gibt wohl ein Tag-Team-Match oder Trios-Match später mit den Best Friends gegen Lethal, Jeff Jarrett und noch jemanden. Keine Ahnung. Oder es gibt nur ein Tag-Team-Match. Ich weiß es nicht. Ich finde es schade, das habe ich letzte Woche schon gesagt, dass Jeff Jarrett und Jay Lethal nicht gegen Jungle Hook antreten. Weil ich glaube, das wäre für mich halt viel interessanter gewesen als jetzt mit den Best Friends, weil, ja, ich weiß nicht. Ich finde, es ist auch langsam Zeit für Orange Cassidy, es sei denn, er kriegt jetzt mal eine Fehde, eine richtig gute, aber es ist langsam mal Zeit, dass da wieder was passiert, dass da was ins Rollen kommt, weil jede Woche diese Titelmatches, sei es jetzt vor allem bei Rampage oder so, ja, irgendwann, das ist wie bei Wardlow, das ist wie bei ja, Tony Storm teilweise auch letztes Jahr. Das rennt, verrennt sich irgendwann, ne? Also das kannst du nicht auf ewig bringen.
Ja, das ist für mich, also als ich die Ankündigungen für die Ausgabe gesehen habe, beziehungsweise auch als nochmal die Matchcard zu Beginn der Show durchgegangen wurde und ich gesehen habe, dass wir ein All-Atlantic-Titelmatch bekommen und ein TNT-Titelmatch, wo ich mir bei beiden sicher war, dass der Titel nicht wechseln wird, wo es ein Match gab, ohne große Storyline hinter oder zumindest keine sonderlich nennenswerte. Und boah, also natürlich, die Matches waren gut, das möchte ich gar nicht sagen. Und es ist auch schön, dass die Titel immerhin verteidigt werden und die nicht einfach so unter den Teppich gekehrt werden, aber irgendwie dieser Sinn der All-Atlantic Championship erschließt sich mir auch mittlerweile nicht mehr so ganz, weil am Anfang war es ganz cool, als dann auch Peck damit praktisch schon die ganze Welt ist und den überall verteidigt hat. Und als es am Anfang das Turnier dafür gab, wo es dann das Teilnehmerfeld gefühlt von der ganzen, aus allen Ländern der Erde dann irgendwie waren und möglichst halt nicht, also auf amerikanische Wrestler gegangen wurde, fand ich die Idee dahinter sehr cool. Aber mittlerweile ist es gefühlt so ein zweiter TNT-Titel geworden. Und der erste TNT-Titel kommt ja gefühlt kaum richtig zur Geltung, weil es einfach nicht so richtig diese Storylines gibt. Seit einem Jahr schon nicht mehr. Und ich fand, das Match war gut, das hat Spaß gemacht, war ein netter Opener, aber dieser Titel hilft gerade Orange Cassidy nicht, der TNT-Titel hilft auch gefühlt gerade Darby Allin nicht so richtig und ich will nicht sagen, es nervt mich so ein bisschen, aber mich stört es halt, dass damit so ein bisschen Potenzial verschenkt wird, weil der Titel ist halt irgendwie da, aber er hat keine so große Relevanz, wie er haben könnte, weil da einfach, ja, es bleibt irgendwie so ungenutzt. Und das verstehe ich nicht so ganz und das stört mich auch.
Gut, es kommt ja darauf an, welches Potenzial man dafür sieht. Ne? Also für den All-Atlantic-Title, ich habe mir halt, ja, du hast schon angesprochen, ne? Das sind, ich glaube, Park war ja der Erste, ne? Der ist ja überall hingereist. Zumindest hat er ihn oft im UK irgendwie verteidigt, sei es bei OTT oder bei RevPro. Ja, wenn das das Gimmick des Titels gewesen wäre, oder immer noch wäre, besser gesagt, wäre ich vielleicht auch ein bisschen zufriedener, wenn du einfach den auch bei den Indies oder irgendwo in Japan verteidigt hättest. Dafür brauchst du halt den richtigen Champion. Ich glaube, den hatten sie bisher noch nicht. Und ich verstehe dich absolut, das wirkt wie ein zweiter TNT-Titel. Ich finde den TNT-Titel mit Darby ist eigentlich perfekt, weil Darby hat jede Woche dann ein geiles Match. Du hast das Gimmick dieser Open Challenge, du hast jede Woche ein TV Titelmatch ist ja wirklich auch ein TNT-Teil, ist ja ein TV-Titel im Endeffekt. Von daher kein Problem habe ich damit, das ist alles okay. Darby ist ja auch ein großer Star irgendwo auch bei AEW mittlerweile. Mit Orange Cassidy, ich verstehe es, aber ich finde diese All-Atlantic-Title, da fehlt mir das Gimmick dazu. Da fehlt mir das, was den abspeckt, sage ich jetzt mal, von den anderen Titeln. Das ist so, ich wünsche mir bei AEW, ich will jetzt nicht sagen mehr Gimmicks, aber es sollte mehr Unterschiede geben bei den Titles irgendwie, was die repräsentieren, weil der TNT-Title, ich hätte kein Problem damit, oder auch der TBS bei den Frauen, wenn die nur im TV verteidigt werden, wenn die nie beim Pay-Per-View verteidigt werden, weil das ist ja kein TV-Match oder keine TV-Show. Und der World-Title wird immer beim Pay-Per-View verteidigt, ab und zu mal bei einer größeren Dynamite, sei es jetzt Grand Slam oder wenn es eben die Fehde halt gerade, ne, wenn es gerade passt. Auch beim TV natürlich, klar. Aber dass dann halt sowas wie der All-Atlantic-Title dann halt vor allem ja overseas, also irgendwo in Europa, in Japan, irgendwo verteidigt wird. Finde ich schade, da hast du schon recht. Das wirkt halt wie so ein zweiter Wegwerftitel und das ist halt echt schade. Deswegen wünsche ich mir da, dass vielleicht auch mal ein überraschender Titelwechsel kommt. Ob es jetzt Takeshita ist, ob es Bandido ist, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Orange Cassidy, solange man da keine Feder hat, wird das nichts. Also da kannst du, da ist so gut mit Titel als auch ohne, also da hilft der Titel nicht.
Oder? Ja, er hat einfach einen zu großen Stellenwert ohne den Titel, als dass der Titel dann auch irgendwie helfen würde. Also Orange Cassidy hat kein besseres Standing durch diesen Titel, als er ohnehin schon gehabt hätte.
Ich fand's gut, dass er ihn gewonnen hat, weil, wie gesagt, er hat mal was gewonnen. Aber solange man halt, das ist halt immer das Ding, wenn ich das ist ja immer so dieses typische Wrestling-Twitter-Ding, ne, von manchen Wrestling-Fans, ja, gib dem den Titel. Und das sind aber dann dieselben Leute, die dann nach 3 Wochen, wenn derjenige den Titel hat, oder diejenige, dann sagen, ah, ist langweilig. So, die wollen einfach nur diesen Moment haben, dass der den Titel oder dass diejenige den Titel gewinnt. Und das ist dann halt, das hat doch überhaupt keinen Mehrwert. Man muss doch, wenn man jemanden den Titel gibt, als Booker, einen Plan haben für denjenigen, für die nächsten Monate mit dem Titel. Das muss jetzt nicht jede Woche ausgeplant sein, aber zumindest, dass man weiß, wo man am Ende hin will, dass man eine größere Fehde hat, die man langsam nach und nach aufbaut und dass man dann irgendwie ein größeres Match hat, sei es beim Pay-Per-View, sei es bei einer TV-Episode. Aber dass man dann irgendwie diesen Climax hat und dass man dann auch mal einen Titel wechseln kann, ist ja kein Problem. Ich finde es immer, man ist immer so sehr verbissen auf diesen Moment. Ja, der muss einen Titel haben, die muss einen Titel haben, weil die es verdient haben oder so. Ich finde das immer Schwachsinn, weil wenn du danach gehst, müsste jeder einen Titel haben, gefühlt. Aber ja, ich finde es schade, weil Orange Cassidy, ganz ehrlich, also solange man da jetzt keine Feder hat, ja, kann man da auch was mit jemand anderes machen. Sei es jetzt, wie ich gerade gesagt habe, jemanden, der es vielleicht mehr gebrauchen könnte momentan, Bandido, Takeshita. Ich werde es jede Woche sagen. Die beiden, die sind dafür eigentlich perfekt.
Ja, ich hatte auch sogar schon mal die Überlegung, also nicht nur, dass dieser Titel halt weltweit verteidigt wird, sondern dass ich es auch ganz unterhaltsam fände, wenn Titelträger XY von AEW damit dann beispielsweise zu RevPro geht und den Titel da sogar verliert und dann bleibt der AEW-Titel ein paar Wochen in der Company so gesehen und dann kommt besagter Champion aus, in dem Beispiel RevPro, wieder für einen einzelnen Auftritt zu einer anderen Company, sei es dann zurück zu AEW oder von mir aus dann nach Japan und dann verliert er da den Titel und irgendwann kommt er wieder zurück zu AEW und dann kannst du halt so viel damit spielen, wo dieser Titel jetzt überall schon war und wer den gehalten hat und wie sein weltweiter Weg dann aussah. Und das fände ich dann sogar wirklich ganz witzig. Und ich glaube, es wird auch einfach vielen Beteiligten helfen, nämlich erstens den kleineren Indie-Companies, die sich einfach mit einem AEW-Titel brüsten könnten. Und AEW wäre dann auch der Vorteil, dass ihr Name und ihr Titel halt auch weltweit einfach dann immer zu sehen ist, selbst wenn AEW gar keine Finger dann direkt im Spiel hat. Das fände ich wirklich eine sehr unterhaltsame Methode, auch, glaube ich, wo halt, wie gesagt, dann alle Beteiligten dann profitieren können. Aber naja, vielleicht können wir ihn auch einfach als zweiten TNT-Titel halten und gucken mal, ob damit irgendwas passiert.
Mhm. Ja, gerade weil jetzt ja auch Kenny Omega den IWGP US-Titel hat, wird der ja auch häufiger, sage ich jetzt mal, in Amerika logischerweise wrestlen als in Japan. Aber ich will jetzt nicht sagen als Trade-off, aber ich finde halt, wenn du da diese Inter-Promotion-Sachen hast, zum Beispiel jemand wie Tomohiro Ishii oder so, der ist ja auch in Amerika relativ oft, weil der halt auch sehr over ist. Und das wäre halt super, der wäre ein super Titelträger dafür, weil der hat immer geile Matches, sei es in Amerika, sei es in Japan, sei es in England, wo auch immer, wo er ist, gegen jeden gefühlt auch. Und das wäre immer ein super Midcard-Titelmatch bei irgendeiner New Japan-Show oder so. Also das ist halt cool, weil so hast du mal jemand einen anderen Titel von einer anderen Promotion, die müssen jetzt nicht im Main Event stehen, aber hab da einen Titel vielleicht mal mit anderen Matches um diesen Titel. Also ich finde das auch ganz cool, wenn du diese Inter-Promotional-Sache hast. Ja, Ishii Challenge jetzt Zack Sabre Jr. bei der nächsten, nicht bei der nächsten New Japan Show, aber nächste Woche oder in zwei Wochen, um den TV-Titel dort. Also ich bin überzeugt, dass er den nicht gewinnen wird, aber es wäre zumindest jemand, ich meine, Ishii gegen Orange Cassidy werden sie bestimmt nicht bringen, weil sie sind beide bei Chaos, aber hey, ich weiß nicht, Ishii wäre so dieser, was Interpromotion angeht, so der perfekte Titelträger dafür. Ist so mein Argument, ihr könnt gerne mitdiskutieren, welchen ihr sehen wollt für diesen Titel, der den vielleicht ein bisschen mehr Würze gibt, von einer anderen Promotion auch. Also, weiß nicht, mich würde es freuen, wenn jemand von New Japan oder von mir aus auch, was weiß ich, Noah, Impact, wenn da jemand halt am Start ist. WWE wird es leider nicht, aber ja, dass man da ein bisschen mehr Würze reinbringt, dass man halt andere Matches hat. Weil ich fand ja zum Beispiel Shibata gegen Orange Cassidy war halt mega cool. Also gerade so für ja, Shibata-Fans natürlich, aber auch für überhaupt jetzt japanische Wrestling-Fans, einfach Shibata bei AEW gegen Orange Cassidy um den Titel. Das ist einfach cool. Das ist einfach ein cooles Match. Auch wenn jetzt das nicht von den Ratings ja so überragend war, aber hey, es ist mal was anderes. Und ich finde, das könnte dieser Titel repräsentieren, diese Matches, die man wahrscheinlich nicht so oft sehen würde.
Ja.
Wenn du verstehst, ja, was ich meine. Okay.
Ja. Ich hab gerade noch ein bisschen drüber nachgedacht, deswegen gerade auch die Pause von mir noch. Aber ich glaube, Wrestling halt als eh schon so ein bisschen, ich nenne es mal Nischen-Business. Es ist ja nicht, gerade jetzt auch von mir ist auch in Deutschland oder außerhalb der USA, jetzt nicht so extrem im Mainstream-Bereich. Dass es, glaube ich, da immer helfen würde, das irgendwie halt dann so weltweit und unter zwischen Promotions einfach besser zu connecten, weil ich glaube, das Risiko, dass sich gegenseitig Promotions irgendwie die Fans wegnehmen, ist so viel geringer, als der Vorteil davon wäre, dass man daraus weltweit eine größere Verbundenheit oder eine größere Blase draus machen könnte, dass dann vielleicht jemand sagt, ach krass, der und der aus der Promotion ist gerade bei der Promotion, wo ich gerade Fan von bin und habe den gesehen und den fand ich richtig gut und deswegen schaue ich jetzt mal bei der Promotion rein.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Und das connectet sich dann vielleicht dann einfach ein bisschen besser, wodurch es weniger Menschen wie ich existieren würden, die einfach relativ straight bei WWE und AEW sind, weil ich auch einfach nicht die Zeit dafür habe, mich für anderes zu interessieren. Aber dass man einfach dadurch besser über den Tellerrand schauen könnte, ohne dass dadurch die Promotions ihre eigenen Fans verlieren, sondern einfach nur, dass diese ganze Branche dadurch gestärkt werden würde. Und ich glaube, der Vorteil wird davon überwiegen. Deswegen finde ich das auch generell schon cool, wenn AEW halt international mit anderen Promotions zusammenarbeitet, deutlich mehr natürlich jetzt als beispielsweise die WWE. Und ja, ich würde das einfach gerne mehr sehen, weil ich das als jemand, der mit den anderen Promotions nicht so viel an sich anfangen kann, immer cool finde, wenn man die Leute sehen kann, die man halt sonst nicht sieht.
Mhm. Und man hätte halt einfach mehr Vielfalt. Ich meine, das ist ja immer das, was man möchte bei einer Wrestling-Show. Sei es jetzt, ja, du hast ein Young Bucks-Match, du hast ein FTR-Match, du hast zwei unterschiedliche Arten von Tag-Team-Wrestling, aber du feierst trotzdem beides, weil beides überragend ist. Und ich finde, das ist halt auch im Singles-Bereich so. Du kriegst ein Lucha-Match bei einer Show, ein Six-Man-Lucha-Match und kriegst dann aber noch so ein Match um den All-Atlantic-Title von, keine Ahnung, britischem Wrestling oder japanischem Wrestling. Du hast halt einfach so viele Stile, die du damit vermixen könntest. Da verstehe ich schon, um mal zu dem Anfangspunkt wieder zu kommen, dass man da vielleicht das Potenzial etwas verschenkt mit diesem Titel. Aber gut. Ja, was will man machen? Wir sind ja nur Wrestling-Fans hier in Deutschland. Wir können nichts beeinflussen. ja. Was können wir denn noch reden? Also wir hatten natürlich zwei Promos bei der Show, die ich hervorheben möchte. Und zwar zweimal mit Rene tatsächlich. Einmal die Promo mit Hangman. Ja, die war zwar ganz okay. Ich glaube, für viele vielleicht ein bisschen irritierend. Die haben sich wahrscheinlich gefragt, ja, hey, was ist das denn? Weil der halt mit den guten John Moxley, also den guten, der guten Frau von John Moxley geredet hat. Ja, das war ein bisschen komisch, weil sie halt so für Mox ein bisschen antworten musste. Und Hangman wollte halt nicht so als Arschloch rüberkommen, ist ja logisch, ne? Ja, am Ende noch so ganz leise gefragt, ja, und wie geht's ihm? Ja, also, er ist ja immer verletzt. Naja, sag mal, dass ich, ach, egal. So, das war so eine ganz komische Promo. Weiß nicht, man konnte nicht so viel herauslesen. Aber das, was ich herauslesen konnte, ist einmal, dass er anscheinend ein paar, ich sag jetzt mal Brücken, also man sagt im Englischen ja build bridges oder sowas, ne? Oder mend bridges heißt es, glaube ich. Also wieder Brücken wieder aufbauen möchte zwischen zwei Fraktionen. Ich denke, das wird wieder auf die Elite-Storyline hinauslaufen mit den Young Bucks und Kenny. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, nach dem letzten Kommentar so von Hangman, vielleicht gibt es ja bald ein Team mit Moxley.
Den Gedanken hatte ich auch. Deswegen, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, es war ein bisschen irritierend, dieses ganze Segment. Aber um es positiv zu formulieren, ist es halt auch einfach irgendwie in Erinnerung geblieben, weil es einfach so ein paar Sachen gibt, wo man einfach so reininterpretieren kann, wie das jetzt genau gemeint ist, weil es einfach dann so ein bisschen, ja, suspekt einfach war. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Mox dann am Ende auch seine Pause macht, wo es jetzt genau dann auch für Hangman überall hinlaufen wird. Aber ich finde es irgendwie ganz spannend, wie sie es jetzt gelöst haben, weil es einfach so ein Mittelding jetzt war aus persönliche Fehde und jetzt aber dann trotzdem irgendwie dieses respektvolle, fast schon freundschaftlich gemeint, wie es dann ja auch irgendwie von Hangman in dem Moment klang. Ich glaube, daraus kann man viel machen. Und ich meine, wenn man dann schon irgendwie das Beste aus einem minutenlangen oder also aus dem Interview, was ungefähr eine Minute lang ist, dann rausziehen möchte, dann hat man damit, glaube ich, schon relativ viel gemacht.
Mhm, auf jeden Fall. Mal sehen. Also, vielleicht startet man ja auch schon was nächste Woche. Ich glaube, beide haben ja kein Segment angekündigt. Oder für beide gibt es kein Segment, was angekündigt wurde. Aber da wird bestimmt was kommen, weil Mox, ich meine, gut, der wird noch seine Verletzungen sellen, sage ich jetzt mal, nach dem Finish von dem Hangman-Match. Da wurde ja auch so ein bisschen das aufgespielt, dass er auch so, wo er eine Art Gehirnerschütterung hat. Ne? Ja, mal sehen, was man macht. Wenn Mox als Heel zurückkommt, okay, von mir aus, kann man auch machen. Aber ich finde, so viele Turns bei AEW sind immer ein bisschen blöd. Man hatte ja gerade bei dieser Show wieder einen bei den Frauen.
Boah, da habe ich auch gleich noch was dazu sagen.
Ey. Okay, aha.
Das hat mich auch wieder kirre gemacht.
Ja, kommen wir gleich zu. Dann die andere Promo mit René, das war meine Highlight-Promo dieser Show, die Takeshita-Promo. Überragend. Ja, hat sehr, sehr viel gelernt von Danielson und möchte auf jeden Fall in den Rücken frei halten gegen MJF. Und er rantet dann auf Japanisch und ja, weil Japanisch halt so eine sehr, sehr silbenreiche Sprache ist, klingt es halt noch sehr, sehr viel. Und dann fragt René, ja, was hast du denn gesagt? Was heißt das? MJF ist ein Asshole.
Das war auch wirklich...
Oh man, die Delivery war perfekt.
Ja, es ist einfach so ein Comedy-Segment, was nicht so sehr auf diese Comedy-Tube drückt, sondern halt dann einfach diese Situationskomik in dem Moment einfach erschaffen hat, weil es einfach, ja, wie du gesagt hast, diese Delivery einfach genau richtig war. Also ich habe auch jetzt, ich meine, ich verstehe wirklich kein Wort, keine Silbe Japanisch und wusste ja jetzt auch nicht, was dann irgendwie kommt. Und man kennt das ja auch ein bisschen, dass japanische Wrestler, die dann auch nicht so gutes Deutsch sprechen, Englisch sprechen natürlich, dann auch gerne mal in ihre eigene Sprache dann ein paar Sätze noch sagen. Aber das ist dann einfach wirklich nur so ganz trocken gesagt wurde, ja, MJF ist ein Asshole. Das ist einfach so, ja, cool, reicht mir. Auf den Punkt gebracht in dem Moment.
Absolut. Das macht auch irgendwo ihn aus. Der ist ja auch ein sehr, ja, goofy Character. Ein guter Takeshita, wenn man ihn auch auf Twitter so ein bisschen verfolgt. Ja, der ist halt auch noch jung, ne? Ich glaube, der ist so 25 oder so, 26. Der ist noch relativ jung. Also mit dem haben sie auch noch, wenn er da bleibt, 10 Jahre. Mindestens, das ist schon richtig nice. Ja, es war so meine Highlight-Promo dieser Show. So jetzt darfst du natürlich. Tony Storm gegen Willow Nightingale. Es startete als Face-to-Face-Match, oder Face-gegen-Face-Match, bis zum Slap von Tony gegen Willow. Da hat sie keinen Bock gehabt, als Willow da einfach mal so ein Cartwheel auspackt und so ein bisschen den Show-Off raushängen lässt. Da hatte Tony keinen Bock drauf. Und ja, am Ende hat Tony nach Ablenkung von Saraya gewonnen mit dem Schoolboy. Auch wieder ein sehr, ja, was Overbooking angeht, auch mit Shida, die rauskam und alles. Also da gab es ja auch vorher noch eine Promo, dass Shida im Backstage bleiben sollte. Ach, na gut. Aber hier hat man echt schon jetzt sehr, sehr stark darauf beharrt, dass man weiß, okay, die Ex-WWE-Frauen sind die Heels und die gehen auf diese Fehde darauf zu. Mit den AW Homegrown Talents und so.
Ja, also was mich so ein bisschen daran stört, jeder, der vor 2 Wochen die Elite Hour gehört hat mit uns beiden, wo ich dann auch meinte, wie sehr es mich dann freut, dass endlich mal aus dieser AW Women's Division, die einfach seit so langer Zeit einfach eingestaubt ist, mal so das richtig coole Potenzial machen kann, was mir jetzt einfach so dieses... Es wurde mir in dieser Ausgabe zu kleinschrittig erzählt, dass nichts davon mehr überraschend kam. Also dieses aufgezeichnete Gespräch zwischen Saraya, Storm und Shida vorher, da hat man ja schon wieder, also da hat ja Saraya schon sehr heelig, sage ich mal, agiert. Also die klassischen Faces hätten gesagt, ja okay, ich verzeih dir, alles gut, wir sind Freunde, bla bla bla, alles toll. Und Saraya meinte dann schon mit einem so negativen Unterton, ja, bleib einfach Backstage, dann kann nichts passieren und so weiter. Da hat man das ja schon praktisch gesät. Dann im Match, wie du gesagt hast, es hat dann doch irgendwie Face gegen Face angefangen und dann die Backpfeife, wo dann auch wieder klar gezeigt wurde, nicht nur Tony Storm, sondern auch Saraya agieren, gerade als Heel, vor allem jeder, der dann, also ich habe dann sofort in dem Moment auf Saraya geguckt, weil mich einfach interessiert hat, was ihre Reaktion ist und sie hat einfach geklatscht mit einem Grinsen. Also auch wieder dieses komplett wie ein Heel agiert. Und dann nach dem Match gab es dann auch noch dieser versuchte Beatdown gegen Nightingale. wo Storm und Saraya mitgemacht haben und Shida nicht. Und dann, also es war immer noch nicht dieser große Knall, obwohl du diese vier Zwischenschritte dazu hattest. Und jetzt wird wahrscheinlich nächste Woche dann irgendwann der Moment kommen, wo dann halt auch diesen kompletten Bruch zwischen Storm, Saraya und Shida dann geben wird. Wo ich mir denke, das kannst du doch alles in einem Segment machen lassen. Das ist also so einen richtigen, ja, wie gesagt, so einen Knall gibt.
Du bist so, weil einfach, du bist WWE geschädigt. AEW zieht alles sehr, sehr lang.
Ja, aber in dem Moment ist es dann, ich sag, wie es ist, mir ist es dann in dem Moment einfach zu lang, weil jeder weiß so gesehen, was im nächsten Moment passiert. Und man kann auch so schon erahnen, also von vor 2 Wochen erahnen, wo es vielleicht hinläuft in dieser Storyline. Aber es ist, also die Fans haben ja dann auch gefühlt in der Halle diesen Heel-Turn, nenne ich es jetzt mal, auch gar nicht so richtig irgendwie, also haben gar nicht so richtig drauf reagiert. Es gab gar nicht so dieses Raunen und dieses, oh mein Gott, was ist gerade passiert und so weiter, weil es einfach jeder wusste, was dieser nächste Schritt sein wird. Also vielleicht bin ich zu WWE traumatisiert, was das angeht, aber ich hätte es, also wie ich es gemacht hätte, wäre, dass es in diesem Gespräch vorher noch so ein bisschen dieses Versöhnliche gibt, dass man so ein bisschen nochmal vorgaukelt, okay, denn wir haben immer noch 3 Freundinnen, die als Team in Anführungszeichen agieren, und dann im Match oder nach dem Match, dass es sofort diesen Heel-Turn auch von Storm und Saraya gegen Shida gab oder gegeben hätte, dass man sofort innerhalb von einem Segment diesen kompletten Bruch einleitet. Und so ist mir das einfach so ein bisschen zu langsam erzählt, wo diese meistens sehr gute Konsequenz im Storytelling von AEW einfach zu viel ist für mich, weil dadurch hat es überhaupt keinen Impact gehabt. Jeder weiß, was jetzt als nächstes passieren wird. Jeder wusste in dieser Show, was als nächstes passieren wird. Und man nimmt es halt dann hin und sagt, okay, gut, ja, von mir aus, ist von mir aus konsequent erzählt und das nächste Match kann von mir aus gut werden. Aber diesen schockierenden Moment hat man sich, glaube ich, selbst so ein bisschen genommen, den ich zumindest gerne gesehen hätte. So, jetzt bin ich mit meinem Rant fertig.
Ja gut, ich bin anderer Meinung da. Ich finde, klar, AEW macht in sehr vielen Dingen, also ziehen es oftmals zu lang, das stimmt, das ist richtig. Aber ich finde allgemein dieser Versuch, dass man Sachen wirklich Woche für Woche, Schritt für Schritt macht, ist eigentlich sehr, sehr gut, weil man hat ja auch Zeit. Man hat ja nicht alle 3 Wochen Pay-Per-View oder so. Ich glaube, dann würde es auch anders sein. Das muss man halt auch sagen. WWE hat ja gefühlt jeden Monat ein Pay-Per-View. Das ist ja auch immer was anderes. Aber dadurch, dass man das halt jetzt länger zieht, ist das auch okay. Ich denke auch, weil Ruby jetzt ja hier den Save gemacht hat dann für Willow. Ruby wird auch noch turnen. Das ist ja logisch. Die ist ja auch eine Ex-WWE-Frau. Und dann hast du irgendwann diese wahrscheinlich 3 gegen 3, 4 gegen 4. Da hast du auch, habe ich auch schon letzte Woche gehört, das ist mir letzte Woche, als ich den Podcast mit Carter gemacht habe, oder auch als wir den vor 2 Wochen gemacht haben, ist mir das gar nicht in den Sinn gekommen. Wir hatten ja noch gar keinen Frauen Blood and Guts. Und ich glaube,
stimmt,
sowas, das wäre eigentlich die perfekte Fehde dafür, weil das ist organisch. Das ist okay, weil man hat mittlerweile genug von beiden Fraktionen, sage ich mal. Und welche Männerfehde gerade hast du denn, die eine Stable-Fehde ist? Hast du ja nicht. Von daher, also zumindest momentan noch nicht. Und da finde ich das eigentlich perfekt dafür, wenn man das wieder im Frühjahr macht. Und da hast du genug Zeit. Ich denke, deswegen lassen sie sich auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, Ruby hast du dann mit Saraya, Tony Storm. Und wahrscheinlich Fina könnte man machen. Die ist ja auch noch am Start. Gegen halt Jamie, Britt, Shida und Willow.
Theoretisch, wenn du noch Mercedes Monet vielleicht eingebunden bekommst, wenn es soweit ist, dann könntest du auch noch einen weiteren AW Original dazu nehmen. Du hättest dann auch noch ein 5 gegen 5 theoretisch.
Theoretisch auf jeden Fall. Ja, das ist alles möglich. Ich hoffe halt nur, dass man da Ty Mello und NRJ so ein bisschen raushält, weil die sind ja beide zusammen bei den Tag Team, aber beide unterschiedlich. Die würden dann auf der jeweils anderen Seite stehen. Das wäre an sich vielleicht für manche interessant, aber ich finde das irgendwie dann nur gezwungen. Ja. Aber man hat dann schon genug Möglichkeiten. Und ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Gedanke, den ich da aufgeschnappt habe die letzte Woche. was das angeht. Wenn man da hinaufbaut oder darauf aufbaut, dann habe ich da echt Bock drauf. Und ja, ich verstehe deine Ansicht dazu. Ich kann es absolut verstehen, dass es sehr, sehr langsam ist bei AEW oftmals. Aber ich finde den, ja, es setzt sich halt ein bisschen ab von WWE. Das ist halt einfach so, aufgrund halt gewisser Dinge, auf gewisse Umstände, wie schon gesagt, mehr Pay-Per-Views bei WWE, AEW hat mehr Zeit, die haben ein ganz anderes Booking auch, die gehen nicht so auf diesen Schockfaktor, sondern eher auf diesen kontinuierlich Woche für Woche, wir erzählen einen Schritt weiter. Das ist für viele vielleicht auch, ich weiß es nicht, vielleicht etwas zu langsam, das kann ich mir auch vorstellen, ist definitiv vertretbar, aber wie gesagt, ich bin da halt anderer Meinung, ich finde das vollkommen okay so. Ja, weil man weiß genau, nächste Woche hat man das. Anstatt man hat alles in einer Woche und dann hat man die nächsten 3 Wochen nichts. Das ist dann halt so, du musst ja immer das versuchen zu toppen, was du dann die Woche davor gemacht hast. Wenn du diesen ganzen Schockfaktor, diesen ganzen Turn von allen 3 Leuten hier in einem Segment hast, ja gut, was machst du dann nächste Woche und die 2 Wochen danach? Das ist dann immer, wenn du halt dann kein Pay-Per-View hast, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich kann deinen Punkt auf jeden Fall verstehen. Ja, kommt darauf an, wie man halt Wrestling gern schaut, ne, würde ich mal sagen.
Ja, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es grundsätzlich katastrophal gelöst war oder so, aber es ist einfach so dieses, ja klar, da haben wir einfach 2 unterschiedliche Ansichtsweisen?
Ja,
Ansichten. Ist das ein Wort? Ja. Oder Ansichten. auch nach dem Match, wo du auch gerade schon Ruby Soho noch erwähnt hattest, auch da habe ich dann gedacht, als dann Saraya und Storm aus dem Ring geflüchtet sind und dann Ruby Soho und Nightingale dann im Ring standen, wo ich dachte, oh, jetzt kannst du ja das noch bringen. Also dieses, wenn man weiß, es läuft zu frühere WWE-Frauen, zu AEW Originals hinaus, dann konnte man ja in dem Moment ja auch schon erahnen, dass Ruby Soho wahrscheinlich auch, wie du gesagt hast, noch turnen wird. Dann mach das doch jetzt.
Ja,
dann,
das ist eben, das habe ich auch gedacht.
Mach doch gerade dieses Unvorhersehene.
Ja, das habe ich auch gedacht in dem Moment, als ich so den Arm gehoben habe, habe ich gedacht, okay, die halten die Kamera drauf, jetzt passiert noch was. Und dann kam am nächsten, habe ich gedacht, ja gut, das ist halt der Unterschied AEW WWE. Bei WWE hätte die jetzt sofort die weggeknallt mit ihrem Finisher. So.
Ja, bei AEW, und dann wären die anderen Frauen noch im Ring wieder rein und dann gäbe es den größeren Beatdown genau. und dann wäre vielleicht noch Shida sofort auch in den Ring rein und hätte gesagt, ey, Leute, macht mal nicht. Und dann hätte Shida auch noch den Beatdown bekommen. Mhm. Und dann hättest du die 3 geturnten Heels dann einfach triumphierend im Ring gehabt und die AEW Originals lägen auf dem Boden und nächste Woche wäre es aufgegriffen worden, dann zusammen mit Baker und Hater und wen man dann alles noch in diese Fehde einfließen lässt. Wäre natürlich das deutlich schnellere Erzählen gewesen. Hätte ich befürwortet.
Ja, absolut vertretbar. Aber gut, da sind wir halt unterschiedlicher Meinung. Na, aber das gehört ja auch dazu. Ja, was hatten wir denn noch bei der Show? Das kann man eigentlich ganz schnell abfrühstücken hier. Ricky Starks gegen Jake Hager. Es war ein gutes Match. Ja, DJ, es war im Endeffekt fast schon eine Kopie zu dem Jericho-Match, was das Booking angeht. Am Ende gewinnt Ricky Starks wieder 1-3, wenn man so möchte. Gewinnt hier auch wieder clean. Und ja, nächste Woche gibt's dann, da gab's danach noch eine Promo, Ricky Starks und Action Andretti gegen Chris Jericho und entweder Sammy Guevara oder Daniel Garcia. Das wurde dann abhängig gemacht vom Rampage-Match. Und zwar gab es da Action Andretti gegen Daniel Garcia. Das war auch ein sehr gutes Match, nur es ist halt kein Main-Event-Match. Tut mir leid. Also, ne, das ist halt ein sehr gutes Wrestling-Match. Das kannst du bringen im TV, aber nicht im Main-Event oder so.
Stimmst ja, du mir dazu? Ja, es ist ein bisschen Rampage-mäßig. Ja. Also, ich hätte auch gesagt, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig für ein TV-Main-Event, aber wenn man halt Rampage in den letzten Wochen und Monaten betrachtet, dann ist es halt auch so ein Rampage-Main-Event. Also,
das stimmt, ja.
Das kann man dann halt machen, aber es erzielt dann halt auch erwartbar nicht die großen Zuschauerzahlen, weil das kannst du auch irgendwo anders platzieren. Mhm. Das braucht den Spot nicht.
Das Lustige bei der Promo bei Dynamite war halt irgendwie, ich glaube, Sammy hat eine Hose, ein Outfit für Daniel Garcia anfertigen lassen. Speziell für Daniel Garcia und Chris Jericho. Mitten in seinem Charakter, mitten in seiner Promo, weil er stoppte und meint, ist das Leder? So kommt er. Da war er kurz Chris Irvine. Also das hat man super overgebracht hier. Ja, einfach, da ist er auf einmal der Rockstar und wie vor 30 Jahren, als er angefangen hat und sich seine Kleidung fürs Wrestling aussuchen wollte. Ja, das war damals so. Wenn ihr es mir nicht glaubt, lest Alliance Tale von Chris Jericho. Das ist sein erstes Buch.
Gerade noch zu dem Punkt der aktuellen JAS, das wäre jetzt so ein bisschen mein Gedanke gewesen. Also ich finde, man hat so ein bisschen in den letzten Wochen auch gemerkt, so diese Spannungen auch zwischen Garcia und Sammy Guevara. Und dass jetzt Garcia auch das Match nicht bekommt, weil er jetzt verloren hat. Generell, die JAS hat in den letzten Wochen auch einige Niederlagen einstecken müssen gegen Andretti und Ricky Starks hauptsächlich. Meinst du, jetzt so Frage von mir, dass sich da irgendwie so ein kleiner Split oder Spannungen zwischen, ich sage jetzt mal hauptsächlich Garcia und Guevara andeuten könnte? Dass vielleicht die JAS auch jetzt bald in der aktuellen Konstellation sich zu einem Ende hin bewegt?
Naja gut, auf lange Sicht wird Garcia Babyface gehen. Ich meine, das hat man ja letztes Jahr schon angeteased und probiert und es hat ja funktioniert. Von daher wird man da jetzt wieder hingehen. Und das ist ja seit Anfang an, seitdem Jericho ja Sammy und Guevara so zusammengebracht hat, hey, ihr seid jetzt ein Team und Sammy ist jetzt dein Mentor, da hat ja Garcia schon von Anfang an keinen Bock gehabt. Und das macht man ja jede Woche jetzt, dass Sammy ihn so umarmt und sagt, hey, wir sind das beste Team und hey, wir sind die coolsten und Garcia hat da gar keinen Bock drauf. Mhm. Ja, natürlich, das wird auf lange Zeit, wird da, also man baut halt, das finde ich halt cool, man hat in dieser Storyline Ricky Starks und JK oder Ricky Starks und JAS besser gesagt, hat man halt diese innere Storyline innerhalb der JAS noch. Das finde ich halt ganz cool. Weil Garcia wird irgendwann Babyface gehen, ist klar. Weil man hat das Match ja gegen Chris Jericho ja auch schon angeteased letztes Jahr. Und das ist auch sehr, sehr overgekommen. Also ich glaube, dass wenn man das jetzt wirklich durchzieht, nächstes oder dieses Jahr muss man ja jetzt sagen, dann ja, freue ich mich drauf. Ne? Weil Garcia, ja, natürlich, der wird irgendwann untergehen. Ich glaube, man macht einfach den ähnlichen Weg wie mit Sammy damals im Inner Circle. Weil Sammy war ja auch, wären die ganzen Umstände mit diesem TNT-Teile und mit Ty Mello nicht so passiert, der wäre auch ein mega Babyface geworden, alleine, weg von Jericho. Das war ja, denke ich, auch so das Ziel davon. Hat halt nicht so ganz funktioniert, aber gut, jetzt ist er wahrscheinlich einer der meistgehassten Heels, also Midcard-Heels, sage ich jetzt mal, den die Leute halt nicht so wirklich sehen wollen, der aber trotzdem überragend ist. Und bei Garcia, ich glaube, da versucht man jetzt einen ähnlichen Weg zu gehen, dass man den halt einfach aufbaut auf Main-Event-Level irgendwann, dass der irgendwann ein Match gegen Jericho hat.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich hätte jetzt sogar schon gesagt, dass es dann Richtung Revolution ist Anfang März, ne? Dass ich jetzt gerade nicht die Pay-Per-View-Namen durcheinander bringe. Also ich glaube noch nicht, dass es da zu dem Match zwischen den beiden kommen wird, aber ich hätte mal gesagt, das wird dann so der offizielle Startschuss sein, wo Garcia dann auch wirklich langsam aus der JAS dann rausgeht. Mhm. Ich weiß nicht genau, also es ist jetzt schwierig noch zu sagen, was jetzt das genaue Match der JAS sein wird und ob alle auftreten oder wer von denen, aber dass es dann irgendwie den Punkt gibt, wo vielleicht Garcia oder Guevara irgendwem den Sieg kosten wird und ab dem Moment wird vielleicht so der offizielle Schritt raus von Garcia kommen, wäre jetzt einfach mal so meine Vermutung, würde ich jetzt mal so einen Raum werfen, dass man es da halt wirklich langsam anpackt.
Ja, definitiv. Da könnte man auf jeden Fall das Ding starten, definitiv. Ja, dann haben wir noch natürlich den Main Event. Was ich gedacht habe, wird vielleicht das beste Match, also nicht das beste Match der Show, ich meine, das war schon klar vorher, aber dass es zumindest ganz nah rankommen wird, und zwar Darby Allin gegen Kushida um den TNT-Title. Ich fand's cool, die LA Dojo Boys, Kevin Knight und The DKC waren mit am Start. Die werden dir wahrscheinlich gar nichts gesagt haben.
Aber richtig.
Aber das sind die Young Boys vom LA Dojo, von New Japan Pro Wrestling. Und ja, Kevin Knight und Kushida sind auch im Tag Team tatsächlich bei New Japan. Die waren in der Super Junior Tag League im Dezember am Start. Und Kevin Knight ist so ein bisschen jetzt in der Transition von Young Lion zu seinem richtigen Wrestler-Gimmick, sag ich jetzt mal. Und ja, fand ich cool, dass sie hier auch mit dabei waren. Kushida tourt ja mittlerweile durch alle amerikanischen Promotions gefühlt. Der war ja auch schon bei Impact irgendwie die letzten paar Wochen. Und ja, jetzt bei AEW finde ich cool. Ich mag Kushida sehr gerne. Und ja, das Match war ein super technisches Match. Sehr gutes Match, was das angeht. Der große Spot natürlich im Match, dieser Konter von dem Dropkick nach draußen in den Juchi Gitami, in den Cross-Arm-Breaker. Das war schon richtig nice. Das finde ich war an sich auch cool. Nur das Problem ist mit dieser Ablenkung von draußen, wo auch die Kamera dann da war mit Sting und den LA Dojo Boys und so weiter mit dem Handtuch. Das fand ich ein bisschen unnötig. Das hat das Finish so ein bisschen, ja, flach wirken lassen. Ne? Das war ein bisschen schade. Es war am Ende der Last Supper zum Finish. Schöner Einroller. Allgemein ein sehr, sehr gutes technisches Match, aber ja, ich meine, wenn du Danielson gegen Bandido folgen musst, das ist halt schwierig, ne?
Ja, ich war auch zwiegespalten, ob ich es grundsätzlich ein bisschen, auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ein bisschen schwach für ein Main-Event fand. Oder vielleicht lag es wirklich daran, weil es halt einfach direkt nach Danielson gegen Bandido war. Aber ich meine, ich habe eben schon, glaube ich, genug zum TNT-Title auch gesagt. Allen gegen Kushida war auch ein wirklich gutes Match. Aber ein Main-Event von einer Dynamite.
Ja, genau. Denke ich mir auch, ja.
Für eine Person, die nicht Teil oder fester Teil deines Rosters ist, habe ich mir gedacht, okay, nur von dem Spannungspunkt betrachtet, war es klar, dass dieser Titel nicht wechselt. Und Kushida wird zumindest für die Mainstream-USA-Fans auch nicht der große Draw gewesen sein. Also, ich meine, er ist ja auch im Mainstream so ein bisschen angekommen, weil er ja auch jetzt eine Zeit lang bei NXT, bei WWE war. Aber da habe ich mir gedacht, das Match, das hätte auch ein Rampage-Match sein können. Das hätte auch mitten in der Show stattfinden können. Es war gut, es hat auch Spaß gemacht zu gucken, aber von dem reinen Standing der Akteure und dem ganzen Drumherum war es und für ein Main-Event so ein bisschen, ja, gut, ist halt da. Ist vielleicht ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber...
Ja, definitiv, also das stimmt schon, aber ich bin derselben Meinung. Also das ist meckern auf hohem Niveau. Ich fand das Match trotzdem super, ich finde die Ansetzung mega cool. Du hast einfach, ja, einen der besten Junior Heavyweights des letzten Jahrzehnts. Hier mit Kushida und ja ehemaliger mehrfacher Best of Super Juniors Gewinner, mehrfacher IWGP Junior Champion, Ring of Honor Television Champion. Das ist einfach schon ein gemachter Name, gerade im japanischen Wrestling. Ich denke auch, wenn man das Match bei Forbidden Door gebracht hätte oder bei einer japanischen Wrestling-Show in Japan, ich glaube, das Match wäre auch besser overgekommen, weil du merkst halt bei manchen, gerade so bei Kushida, der ist jetzt kein wirklicher Television-Wrestler. Der ist sehr, sehr gut, logischerweise, aber durch seinen Stil, weil das auch mehr MMA-lastig ist, mehr methodisch ist, das ist nicht so für TV-Wrestling, gerade bei AEW. Ich weiß nicht, ob das also das Perfekte für ihn ist. Ich denke, wie gesagt, er ist halt ja mit seinem Stil besser in Japan aufgehoben, was das angeht. Aber ich finde, wie du schon sagst, für so ein Match ist es vollkommen okay. Man hätte es vielleicht nicht unbedingt den Main Event stellen müssen für diese Show, gerade wenn du vorher halt Bandido gegen Bryan Danielson hast. Was ja die Hütte abgerissen hat. Und ja, weiß ich jetzt nicht. Aber es hat so, aber wie ich gehört habe, wie ich gelesen habe, sollte es ganz gut gewesen sein in den Ratings. Also es ist nicht abgefallen. obwohl jemand dabei war, der kein regulärer Teil von AEW ist. Also das ist schon, zeigt auch ein bisschen die Zugkraft trotzdem von Darby Allin irgendwo. Und ja, an sich kein Problem damit gehabt, aber ja, wir haben schon die ganze Zeit so ein bisschen das angesprochen. Ne? Bryan Danielson gegen Bandido. Holy shit. Ich will mehr von den beiden sehen, bitte. Das war, das ist Wahnsinn, ey. Bandido, der hat mal wieder bewiesen, warum er ganz oben sein sollte, warum ich das auch schon seitdem er bei AEW ist, fest unter Vertrag ist, warum ich das auch schon seitdem sage, weil der, genauso wie Takeshita, seit September oder Oktober, wann die auch immer dazu kamen, offiziell, seitdem die da sind, die müssen da oben ankommen, weil du kannst nicht ewig lang mit Mox, mit Danielson, mit Jericho, mit Kenny, das geht irgendwann nicht mehr, man hat schon Punk verloren, Adam Cole kam jetzt wieder zurück, das wird dich natürlich am meisten freuen, ne? Aber man braucht da neue Leute nach oben und gerade was auch die internationalen Märkte angeht, da ist jetzt der ja, lateinamerikanische Markt mit Bandido, der japanische Markt, allgemein auch asiatische Markt mit Takeshita, da hast du Leute und ich finde, die hat man wieder bewiesen, dass die overkommen können. Wie letzte Woche schon bei Takeshita gegen Danielson. Danielson muss die Matches gewinnen, um gegen MJF anzutreten. Es geht um den Pay-Per-View-Main-Event. Und Danielson ist ein beliebter Babyface-Charakter und trotzdem wollen die Fans, dass die anderen gewinnen. Das ist immer das Witzigste.
Ja, das war... alles an diesem Match war eigentlich perfekt. Es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Also dieses ganze Storytelling im Match, auch mit die ganze, also die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal diese Pistolengeste, erst von Bandido selbst und auch Danielson spielt damit. Die Fans rufen nicht Yes bei den Kicks, sondern See. Es war rein qualitativ einfach so unfassbar hochwertig. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, das Match hat knapp 18 Minuten gedauert. Und ungelogen, in den letzten 5 bis 7 Minuten war ich jederzeit in so einem Modus von, okay, der nächste Move kann jetzt gerade das ganze Ding entscheiden. Und kommt er jetzt? Nein. Kommt er jetzt? Nein. Kommt er jetzt? Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt wirklich so aufgeregt und so, also ein Weekly-Match mit so einer Spannung verfolgt habe einfach, weil es war klar, dass Danielson gewinnt, ohne jede Frage. Aber es hat mich so sehr gehuckt in dem Moment, dass ich hatte so Bock, die hätten noch einfach 20 Minuten weitermachen können und es wäre für mich nicht langweiliger geworden. Und ich glaube, das war jetzt für jeden, der beispielsweise auch Bandido noch nicht so sehr aus dem Mainstream-Bereich kennt, so ein ganz klares Zeichen von, der kann unfassbar viel. Also, was du schon vor Wochen gesagt hast, was bei mir noch nicht so angekommen ist, einfach weil ich persönlich auch Bandido nicht so sehr kannte, das Match war unfassbar gut. Also, das mitten in der Dynamite zu sehen, Junge, Junge, Junge. Das war, also für jeden, der jetzt vielleicht nicht die Dynamite geguckt hat oder vielleicht das Match noch nicht gesehen hat, das müsst ihr euch anschauen. Das war einfach richtig, richtig, richtig gut.
Mhm, absolut. Auf einem Level mit Takeshita letzte Woche, das war auch, also was Danielson angeht, eins seiner besten Matches bei AEW. Muss ich echt sagen. Mir fallen da die Matches ein gegen Garcia, das eine, gegen Moxley, natürlich gegen Kenny, gegen Eddie Kingston. Also er hatte schon absolut kranke Matches gehabt, muss man echt mal sagen. Gerade was Singles-Matches angeht. Aber das hier gehört da auch mit dazu. Also ich fand das Match auch, die hatten Zeit bekommen, du hast gesagt, in knapp 18 Minuten. Die hatten Zeit bekommen am Anfang. Es war jetzt, man konnte sich wirklich auf das Match einlassen, was ja im TV-Wrestling ja oftmals nicht der Fall ist, ne? Weil man halt alles boom, 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 schnell, schnell, schnell. Gerade bei AEW, wo ja auch die Action sehr, sehr schnell geladen ist oftmals, da hast du ja 10-Minuten-Matches, die können gefühlt 20 Minuten sein, wenn man sich noch ein bisschen Zeit lässt. Aber hier, da hat man denen die Zeit gegeben. Die haben am Anfang ihr Chain-Wrestling gemacht, ihre Lucha-Sachen, technisches Wrestling, Bandido mit seinem Power-Wrestling kommt auch immer over. Ich finde es einfach super. Dazu sind die beiden halt noch so mega athletisch und ja. Boah, ich habe es geliebt, das Match. Überragend. Brian hat am Ende gewonnen mit dem Psycho Knee. Was auch echt cool ist, weil die letzten Wochen kickt ja gefühlt jeder aus dem. Ne? Also zumindest Takeshita, dann auch davor, vor ein paar Wochen war das mal so. Da ist auch jemand aus dem Move ausgekickt und da habe ich mir gedacht, ja komm, machen sie das hier wieder? Und in dem Moment, in dem ich daran gedacht habe, haut er seine Submissions raus und ich denke mir, der wird nicht hier wieder Submission gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und am Ende gibt's das Psycho Knee und ich habe gedacht, na gut, wenn es jetzt nicht war, dann weiß ich auch nicht. Ne? Dann war es zum Glück. Ja, man hat Bandido auch wieder sehr, sehr viel gegeben, wie auch Takeshita. Ich glaube, es ist auch Bryans Mission, ne? Diese Leute, gegen die er wrestelt, jetzt zumindest denen ein überragendes Match zu geben, ein überragendes Showing zu geben, dass sie trotzdem gut aussehen, obwohl sie hier verlieren. Und ich glaube, damit hat er absolut Erfolg. Also, die letzten beiden Wochen waren ja überragend. Und nächste Woche klingt vielleicht von der Ansetzung her jetzt nicht so attraktiv für jetzt, ich sag jetzt mal, die meisten Wrestling-Fans, schätze ich mal. Aber nächste Woche Bryan Danielson gegen Brian Cage. Ich kann mir vorstellen, dass das auch richtig stark wird. Weil wenn Brian Cage Bock hat, meine Güte, der Typ ist ein super muskelbepackter Heel. So ein Bully-Heel. Und der kann sich aber bewegen, der ist athletisch. Also das, meine Güte, ich hab Bock drauf. Also das, ne, klingt vielleicht von der Ansetzung ist nicht so mega attraktiv, aber ich hab echt Lust drauf. Ich weiß nicht, geht's dir da auch so oder bist du da schon mehr so negativ gestimmt, was das angeht?
Ah nee, negativ wär's übertrieben. Also ist jetzt das dritte Match von den 5. Sind ja 5? 5? Ja, ich glaube 5. Und ich sag mal, es ist das von den 3, auf das ich mich am wenigsten freue, was aber trotzdem noch bedeutet, dass ich mich sehr drauf freue, weil ich wieder die Hoffnung habe, dass es ein Match ist, wo du von Anfang an natürlich weißt, wer gewinnt, du das aber halt nach ein paar Minuten vergessen kannst und dich einfach nur drauf einlässt und am Ende hast du wahrscheinlich dann entweder Busaiko Nie, LeBell Lock, keine Ahnung was, und am Ende holst du halt dann Danielson und du bist wie so für diese erste Sekunde überrascht und dann kommt das zurück mit, ja okay, es war ja eh klar, dass er gewinnt, aber in dem Moment hat es dich so sehr abgeholt und ich glaube trotzdem, dass man das nächste Woche wieder erreichen kann. Deswegen, ich glaube, es ist jetzt noch gar nicht so unfassbar viel für Dynamite angekündigt, beziehungsweise nicht so viel, was mich jetzt komplett abholen würde, aber deswegen ist, glaube ich, das auch wieder das Match, dass ich mich am meisten freue, wenn wir gerade direkt mal den Überleitung zu den Ankündigungen für nächste Woche machen möchten.
Ja, absolut. Das war auch so mein Kommentar, wenn wir dann zur Ankündigung kommen. Können wir jetzt auch schon machen. Brian gegen Cage gibt's. Das klingt jetzt ein bisschen weird, aber ich hab's so abgekürzt. Danielson gegen Cage. Brian gegen Brian. Dann haben wir Ethan Page und Matt Hardy gegen Jungle Hook. Ja, ist okay. Dann haben wir ein Three-Way-Match. Warum auch immer. Britt Baker gegen Toni Storm gegen Ruby Soho. Okay. Jericho und Sammy Guevara gegen Action Andretti und Ricky Starks. Also wie ihr jetzt dadurch halt schon mitbekommen habt, ich denke, na, ihr wisst es. Action Andretti hat gewonnen gegen Daniel Garcia bei Rampage. Und dann haben wir noch Darby Allin gegen Buddy Matthews um den TNT-Title. Da habe ich Bock drauf. Das war cool.
Ja, also es sind wieder Matches, ähnlich wie jetzt bei der Dynamite, wo ich glaube, dass sie wirklich richtig gut werden und das wrestlerisch wahnsinnig viel Spaß machen kann. Aber auch hier finde ich so ein bisschen die bisherige Matchcard.
Da fehlt was, ne?
Ja, da fehlt so dieser eine große Draw, dieser eine, vielleicht neben Danielson, dieser eine weitere große Topstar, der irgendwie dann im Ring zu sehen ist. Es wird gut, ohne jede Frage. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Ich glaube auch gerade, das Frauenmatch wird sehr viel Grundlage für Verlauf der Storyline bieten. Also damit, da kann man auch einen größeren Nutzen aus diesem Match ziehen. Aber es ist irgendwie nicht so dieses ganz Große.
Ja, da fehlt das. Ich meine, man hat Darby bei der Show, man hat Jericho und Britt und Brian in einem Match. Ist okay. Aber es fehlt halt schon, ne? Du hast kein Page bei der Show in einem Match. Du hast kein Mox, kein Kenny, keine Young Bucks. Das, ja. Ich will jetzt nicht sagen, es fehlt direkt, aber man merkt schon irgendwo, ja. Ich will jetzt nicht sagen, es ist zu wenig. Aber wenn man sich die Cards so anguckt, ich hab zwar Lust drauf, weil es wird bestimmt eine gute Show. Aber, da fehlt dieser letzte Funke. Ich glaube, das kann, denke ich mal, jeder verstehen, wenn man sich so die Karte durchliest. Da fehlt ein bisschen was. Dieser Must-See-Faktor halt, ne?
Irgendwie. Ja, also vielleicht liegt es auch gerade ein bisschen dran, dass wir einen Champion mit MJF haben, der halt...
Ach stimmt, der ist ja auch nicht. Stimmt,
der wrestelt ja... Ja gut, der wrestelt ja eh nicht. Richtig. Aber so, ja, von den Leuten, die du gerade schon aufgezählt hast, von diesen absoluten AEW-Topstars, die werden mit Sicherheit in irgendeiner Form noch in Erscheinung treten. Irgendwer wird Backstage vielleicht ein Interview oder sonst was haben. Aber so dieses eine große Highlight neben Danielson, und damit möchte ich jetzt an sich auch eine Baker oder Allen oder so jetzt auch nicht kleinreden, aber von diesen ganz, 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 ganz großen Zugpferden, auch der TV-Ratings, da wird vielleicht einer zusätzlich ganz gut tun.
Ja, auch kein Champions, die Wrestling außer Darby, ne?
Ja. Genau.
Das ist halt, also nicht Hater, nicht Jade, nicht, MJF. Na gut, bei MJF, ja, ist irgendwo sein Gimmick, was ich aber auch irgendwie, ja, was heißt nicht verstehen kann. Aber wenn man es realistisch sieht und logisch, macht es aus Tony Khans Sicht überhaupt keinen Sinn. Warum lässt er seinen Champion nie wrestlen? Auch wenn er da keinen Bock drauf hat, ich meine, er kann ja trotzdem einfach nur ein Squash-Match haben. Aber gibt ihm wenigstens mal ein Match in seiner Show. Finde ich schade. Man hätte eigentlich das Rematch machen können vom letzten Jahr gegen Sean Dean. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das DQ.
Ja, doch.
Das wäre eigentlich cooles Storytelling gewesen. So, das erste Match im neuen Jahr von MJF ist einfach gegen Sean Dean mal wieder. Naja.
Ja. Also ich finde, noch zu dem Punkt gerade noch, wenn, ich meine, es ist ja nicht AEW-Normalfall, dass der Champion nicht auftritt. Wenn es halt wirklich dieses Gimmick von MJF ist, dann kann man das machen, weil es halt dann so ein bisschen was klingt jetzt blöd, aber es ist was Besonderes, dass der Champ halt dann nicht auftritt. Und deswegen finde ich das jetzt in dem Fall ganz gut. Ich finde aber natürlich auch gut, dass es nicht der Regelfall ist. Ja,
das Problem ist aber...
Es passt halt irgendwie in dieses Storytelling dann rein.
Ja, aber der ist ja nicht mal angekündigt für diese Show, weißt du? Das ist so das Problem. Deswegen habe ich den jetzt, als ich die ganzen Namen aufgezählt habe, ich habe einfach MJF vergessen, weil der halt nie irgendwie seltener angekündigt wird für eine Show, nicht jede Woche unbedingt angekündigt wird. Der ist zwar da irgendwo mit Bryan Danielson da irgendwie, hat ja auch diese Woche wieder eine Promo gehalten und hat auch da was mit Brian Cage halt gemacht, das kleine Segment da. Das war ja ganz nett, aber man hat ihn nicht angekündigt. Und ich denke mir, der ist World Champion, der müsste eigentlich für jede Show angekündigt werden. Das sollte theoretisch dein größter Star sein, dein größter Draw sein. Und auch wenn er nicht jede Woche wresteln muss, ist ja vollkommen okay, man möchte ihn ja nicht übersättigen, sage ich jetzt mal, aber gebt ihm jede Woche auf jeden Fall diesen großen Spot in der Show, weil das ist nun mal dein World Champion und ich weiß nicht, irgendwie finde ich schade, weil Promos halten kann er ja, muss ja nicht wresteln, ich meine, das ist ja nicht so wild, aber dann sollte er jede Woche wenigstens ein Promosegment angekündigt bekommen. Mir geht's ja nur um die Ankündigung, ob er das Promosegment hat oder nicht, dann gut, das ist ja dann Teil der Show, das ist ja dann irgendwo egal, aber es sollte angekündigt werden für irgendetwas bei dieser Show, weil der halt der World Champ ist und das merkt man schon irgendwie, dass ich dann das vergesse sogar.
Ja, man merkt halt, dass er fehlt. Ja. Aber ich habe auch, also um es positiv bei mir zu formulieren, ich meine, wir alle wissen, Danielson wird seine 5 Matches gewinnen und dann ab Februar wird das dann, glaube ich, auch richtig Fahrt aufnehmen mit richtig guten Promo-Duellen, weil das können beide und dann, ich freue mich jetzt schon auf das Match bei Revolution. Ich freue mich auf die ganzen Segmente im Februar. Und da merke ich schon zumindest, dass es bei mir dann doch irgendwie so ein bisschen funktioniert. Also ich stimme dir voll zu. Er fehlt in den Shows, selbst wenn es dann nur eine längere Promo ist. Muss ja nicht mal zwingend ein Match sein oder so. Aber ich merke einfach bei mir, dass meine Vorfreude halt dann zumindest schon mal auf den Februar einfach wächst, weil ich dann weiß, okay, man kann wieder das sehen, was halt einfach MJF so unfassbar gut kann, was ihn auch so wertvoll für die Company macht, weil er einfach diesen Promo-Duellen einfach jedes Mal so brutal abliefert. Und ja, wie gesagt, da freue ich mich einfach drauf und weiß, dass es gut werden wird.
Auf jeden Fall, ja. Brian Cage gegen Bryan Danielson. Brian Cage hatte auch noch ein Match bei Rampage. Das war quasi ein Rematch von Dark Elevation. Letzte Woche, also die hatten quasi theoretisch, ne, wenn man die ganze Woche so sieht, wie die Shows kamen, 2 Matches gegen Willie Mack gehabt, waren beide sehr ähnlich, waren beide sehr spaßig, also Willie Mack ist auch jemand, gerade so, was Ring of Honor angeht, würde ich sagen, ist Willie Mack jemand, den kannst du da unter Vertrag nehmen, ich glaube, der wäre dafür super, weil der auch halt immer overkommt. Ich weiß nicht, ob du sehr viel von Willie Mack gesehen hast. Also ich habe den damals das erste Mal bei Lucha Underground gesehen, 2015. Und dann halt immer sagst, der ist jetzt bei PWG, da kommt er ja auch her. Deswegen war er auch bei den letzten Shows jetzt hier an der Westküste. Und ja, natürlich auch dann bei Impact die letzten Jahre. Und ich fand den eigentlich immer unterhaltsam. Und das hatte man hier auch wieder gezeigt gegen Brian Cage. Die haben halt super Chemie, weil die halt schon seit 10 Jahren Wrestling gefühlt gegeneinander. Und ich hoffe mal, dass man für ihn auch irgendwann einen Spot hat. Wahrscheinlich eher bei Ring of Honor, aber der ist ein cooler Dude. Also mag ich.
Ich fand auch das Match unterhaltsam, weil das, ich weiß gar nicht, wer unseren Rampage-Bericht geschrieben hatte, jetzt für die Startseite, aber ich fand es auch sehr schön formuliert, dass beide Kontrahenten in dem Match ihre Größe, beide Kontrahenten haben ihre Größe Lügen strafen lassen. Also einfach dieses unfassbar akrobatische Match von 2 Kontrahenten, wo man es vielleicht nicht im ersten Moment erwartet, aber das hat schon Spaß gemacht irgendwie. Also wie du gesagt hast, Willie Mack schafft es in dem Moment overzukommen. Es war unterhaltsam. Das war ein okayes Rampage-Match. Es hat auch ein bisschen Brian Cage jetzt nochmal gestärkt vor seiner Niederlage. Spoilerwarnung für kommenden Mittwoch. Und ja, das ist vollkommen in Ordnung. Es hat Spaß gemacht. Das war gut.
Ja, war auch mit das Spaßigste bei der Show. Ansonsten Ethan Page hat noch gegen Jack Perry verloren. Das war solide, das Match, aber war halt ein scheiß Finish am Ende. Das hat halt dann das Tag-Match aufgebaut für nächste Woche, was wir gerade schon angesprochen haben. Dann das fand ich absolut lächerlich. Jade Cargill und Layla Gray gegen Vanity Sisters. Also, das war ja mal so lame. Ohne Angle, ohne alles. Einfach nur Filler. Und ja, Main Event gut, das haben wir schon angesprochen. Action Andretti hat gewonnen gegen Danny Garcia. Es gab noch ein Segment mit Ortiz und Eddie Kingston. Das war an sich ganz cool. Ich frage mich nur, wo man damit hingeht. Weil Ortiz ist ja ein absolutes Babyface. Und Eddie Kingston ist absoluter Heel in dieser Konstellation. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber mal sehen. Ja, das zu Rampage. Also wir haben das jetzt in 2 Minuten abgefrühstückt. So relevant war das. Ja, es tut mir leid und es tut uns leid, aber was will man zu groß zu dieser Rampage-Show sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern Abend, also wir nehmen es am Sonntag auf, am Samstagabend habe ich mir gestern noch die New Japan gegen Noah-Show angeschaut. Und meine Fresse, habe ich Bock auf das. Weißt du? So, das hat Rampage bei mir halt schon wieder komplett aus den Sinnen rausgehauen und es war so irrelevant. Boah, ich weiß nicht. Also irgendwie, ja. Also wenn ihr was dazu hören wollt zu New Japan gegen Noah, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Die Shuyako-Podcasts, die kommen nicht immer so oft, aber sie kommen. Und aber da werden wir das auf jeden Fall besprechen. So viel dazu schon mal. Kleiner Preview-Plug, wenn man so möchte. Und ja, ich weiß nicht, was wollen wir dazu noch sagen? Ne? Ich glaube, wir haben Dynamite eigentlich ausführlich besprochen, was man auch ausführlich besprechen musste, weil es einfach eine tolle Show war. Und Rampage war halt da. Wie ja, oft.
Also gerade so dieser Opener Perry gegen Page, das war für mich auch so Rampage sinnbildlich, wo ich erst dachte, ja, von mir aus ganz nett, dass eine Story erzählt wird von Leuten, die einfach gerade nicht so die allergrößte Relevanz von mir aus haben. Aber ich habe auch einfach zeitgleich gemerkt, wie wenig mich dieses Match dann doch irgendwie interessiert. Und dann auch das Finish, was du angesprochen hast. Jetzt haben wir ein Tag-Team-Match und es ist von allen angekündigten Matches das, was mich am wenigsten davon irgendwie interessieren wird. Und ja, auch so dieser Zwiespalt jetzt auch zwischen Paige und Hardy, wo ich mir dachte, ja, okay, cool. Also es ist dann doch irgendwie so belanglos alles.
Ja, ich weiß.
Und es gab so viele Matches, die man sich bei Dynamite angucken muss, für jeden, der es nicht getan hat. Ich hoffe, das haben wir ausführlich und deutlich genug gesagt. Aber bei Rampage, ganz ehrlich, lest euch den Bericht durch. Es reicht.
Also wenn ihr Zeit habt, ja, das zu schauen.
Ja.
Ja, mal sehen, wie es nächste Woche wird. Für Rampage wurde noch nichts angekündigt, soweit ich weiß. Dynamite haben wir besprochen. Nächste Woche wird, so, ja, nächste Show wird, denke ich mal, wieder solide. Vielleicht nicht so stark wie die letzten beiden, aber, oder die letzten drei, muss man ja sagen. Allgemein im neuen Jahr, das ist ja schon absolut wild. Und ja, ich würde sagen, wir können das beenden für heute. War nicht so lang, aber das war irgendwo auch klar.
Einfach. Julian? Vergiss die Frage nicht, vergiss die Frage
ja,
nicht.
Genau. Stimmt. Ja, wir wollen das natürlich beenden, aber natürlich nicht, bevor wir die Frage beantwortet haben, denn die Quizmania-Frage war, wann hat Top Flight als Tag Team ihr erstes Match im TV gewonnen? Ja, ich bin gespannt, ob ihr es rausgefunden habt, ohne zu googeln, denn der gute Stefan war nämlich sehr, sehr sneaky vor der Show, bevor wir das aufgenommen haben. Der hat nämlich die Frage empfohlen, und zwar: Hatten die ihren ersten Sieg am 18.01.2023 gegen die Young Bucks? Also das Match, was wir quasi reviewed haben, diese Show, war ihr erster TV-Sieg in 2 Jahren jetzt, knapp über 2 Jahren. Das ist schon krass, ne? Irgendwie.
Ja, ich hatte irgendwie so dieses Bauchgefühl, also ich habe das selbst dann halt nach der Dynamite-Ausgabe mal kurz gegoogelt, weil ich irgendwie dachte, ja, Top Flight bekommt seit langer Zeit gute Matches und auch gute Gegner, aber ich habe dann so überlegt, wann habe ich sie denn mal zuletzt nach einem Match jubeln sehen? Und wir hatten es ja auch eben mal angesprochen, es gab ja dieses Trios Battle Royale, wo sie dann zusammen mit A.R. Fox dann gewonnen hatten, irgendwann Ende letzten Jahres. Und da habe ich dann halt gegoogelt und gesehen, ach krass, das war deren erste, die haben noch nie bei Rampage und bei Dynamite ein normales Tag Team Match gewonnen. Und da, ja, vielleicht entschuldige ich mich auch ein bisschen für die Frage, weil es jetzt vielleicht auch so ein bisschen fies natürlich auch gestellt war.
Ach, warum fies? Ich finde, die smarten Leute, die wären vielleicht so ein bisschen drauf gekommen, ne? Weil sie gerade bei dieser Show eben gewonnen haben und vielleicht sind wir ja so sneaky, so böse und machen das. Hauen einfach das Match rein. Aber es ist ja eine Frage zu der aktuellen Show, also haben wir das auch wieder abgehakt, ne? Also, die kann man nicht nochmal stellen. Von daher, ja, wird es auch wieder mit aufgenommen natürlich in die Quizmania und ja, das dazu. Ich würde sagen, wir beenden das für heute. Ja, knapp eine Stunde, ich glaube 25 jetzt insgesamt. Ja, ganz entspannt. Ich freue mich, dass ich es wieder machen durfte mit dir. Das zweite Mal schon dieses Jahr. Wahnsinn. Wir sind, glaube ich, schon fast an unserer Marke dran vom letzten Jahr.
Ja. Ja, ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr die Marke ein bisschen höher setzen kann. Bislang bin ich auf einer ganz guten Streak. Also ich kriege das vergangene Jahr überboten. Das ist ein Versprechen.
Ja, wir haben ja noch, ich glaube, 49 Wochen, um das zu machen. Ich glaube, das ist genug Zeit. Ja, danke dir auf jeden Fall. Und ja, wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder zu Dynamite und Rampage. Und ich glaube, sonst ist ja eigentlich nichts AEW-mäßig. Ja, dürfte eigentlich passen. Ja, genau. Also zu Dynamite und Rampage nächste Woche wieder. Die letzten Ausgaben im Januar, ist schon wieder der erste Monat rum. Im Jahre 2023 ist schon krass irgendwie. Aber ja, so schnell geht's. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Ich hoffe, das klappt alles mit dem Upload. bei mir seid bitte geduldig. Habt Verständnis. Macht's gut. Danke dir, Stefan. Du hast das Schlusswort. Macht's gut. Ciao.
Ja, ey, also Rest in Peace, Jay Briscoe. Das natürlich übergeordnet über alles, was diese Woche passiert ist. Darauf, dass uns hoffentlich AEW nächste Woche auch wieder gut ablenken kann und unterhalten kann von all dem, was jetzt drumherum passiert ist. Ansonsten habe ich nicht viel zu sagen. Macht euch eine schöne Woche und viel Spaß. Danke fürs Zuhören.